Und diese Gnade sei mit euch. Und der Friede von ihm, der war und ist und kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das Epiphaniasfest, griechischer Name, das Fest der Erscheinung. Das Epiphaniasfest ist älter als das Weihnachtsfest. Populär wurde es als Dreikönigstag. Aber weder ist im Evangelium, das wir eben gelesen bekommen haben, von Königen die Rede, sondern von Magiern, von weisen Männern also, Sternkundige vermutlich, die aus dem Osten kommen, um das Kind anzubeten. Ein erster Hinweis auf die Erscheinung Gottes im Fleisch also. Noch ist in diesem Text die Rede von Dreien. Nur aus der Dreizahl der Geschenke schloss fromme Spekulation auf die Dreizahl der Geber. Andere alte Traditionen wollen von 11 Weisen etwas wissen, die Gold und kostbare Gewürze brachten. Und vielleicht spielte auf diese Unsicherheit der britische Premierminister Keir Starmer an, als er in der letzten Sitzung des Unterhauses vor der Weihnachtspause sagte: Mr. Speaker, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, Ihnen und dem ganzen Hohen Haus frohe Weihnachten zu wünschen. Und ein Hinweis an die Kollegen vom äußeren rechten Rand: Wenn demnächst unbekannte Männer aus dem Osten kommen und Geschenke bringen, zeigen Sie es diesmal bei der Polizei an. Wie dem auch sei, die alttestamentliche Lesung, die wir auch gehört haben, aus dem Propheten Jesaja, wurde schnell als Prophezeiung der Ankunft der Weisen an der Krippe Jesu verstanden. Die Völker, heißt es da ja, werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Dann der Psalm zum Tage. Wir haben einen kurzen Ausschnitt daraus vom Chor gehört. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alles zur Huldigung des Kindes, in dem der Glanz Gottes in die Dunkelheit des Stalls, in die Dunkelheit der Welt eingeht und sie hell macht. Erleuchtung, Aufklärung, Epiphanias. Darum geht es am heutigen Fest. Und der Predigttext, das ist die Epistel dieses Tages, also die Lesung aus den neutestamentlichen Büchern, die nicht Evangelium sind. Der Predigttext des heutigen Tages reiht sich auch ein in die Reihe der Aufklärer. Ich lese aus dem Brief an die Epheser im 3. Kapitel. Und wenn ich lese, dann achten Sie doch bitte vor allem auch darauf, worin denn die Erleuchtung besteht, von der Paulus oder der Paulus-Schüler, der den Epheserbrief geschrieben haben mag, da spricht. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Herr Jesus Christus, Mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Man nennt diesen Argumentationsgang das Revelationsschema. Gott ist zunächst ein großes Geheimnis. Er, den wir Menschen mit unseren Kategorien nicht erfassen, mit unseren Gedanken nicht erreichen und mit unseren Gefühlen nicht aufspüren können, er ist unseren Annäherungsversuchen himmelweit entzogen. Was wir denken und lehren über ihn, ist nichts anderes als ein Tuch, mit dem wir das Geheimnis bedecken, damit es eine Form bekommt. Wenn wir aber von uns aus nicht von Gott reden können, müssen wir dann von ihm schweigen? Durch Offenbarung allein, schreibt Paulus, können wir etwas über Gott erfahren und haben von ihm erfahren. Jedenfalls Paulus hat von ihm erfahren. Durch Offenbarung, schreibt er, ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Also nur von Gott erfahren wir etwas über Gott. Gott selbst zieht das Tuch vom Geheimnis, das er ist, damit er selbst sich der Menschheit enthüllt. Aber er tut das nicht plötzlich, unvorbereitet sozusagen, nicht ein für allemal, sondern, wenn man so will, schrittweise. Gott offenbart sich zunächst der ganzen Menschheit, vage, aber groß, durch die Flut und rettet Noah und seine Familie. Und dann, als sich die Menschheit wieder ausgebreitet hat über die Erde, erwählt er einen Menschen, Abraham, um ihn wiederum zu einem großen Volk zu machen, Israel, dass er sich erwählt, dass er sich aus Ägypten ruft, dem er am Berg Sinai die Tora gibt, die Gebote, damit Israel in der Mitte der Völker als Gottes Volk existiere. Und in dieses Volk hinein wird Jesus Christus geboren. Ist das nun die ultimative Engführung wieder? Wäre die Bewegung von Abraham über Israel zu einem Kind, einem einzelnen Menschen? Nein, sagt der Prophet Jesaja, sondern die Könige von den Inseln sollen kommen und in diesem Kind den Morgenstern finden, dieses Kind als Gottes Gesandten verehren. Nein, sagt auch das Matthäusevangelium, Magier aus dem Osten haben das Kind entdeckt durch einen Stern. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und sie sind gekommen, um in diesem Kind Gott anzubeten. Und nein, schreibt auch Paulus, sondern in Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes für alle offenbar. Und für Paulus besteht das Geheimnis Gottes nun genau darin, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Gott, das ist kein Partikulargott eines einzelnen Völkchens. Gott ist auch kein Partikulargedanke einiger Verblendeter, sondern Gott ist ein Gott aller. Das ist das Geheimnis. Ein Gott der Juden und der Heiden. Und die Heiden, das sind wir, die Nichtjuden. Wir gehören dazu. Alle gehören dazu. Die Juden und die Heiden, alle. Das hatte Paulus schmerzlich erfahren, nachdem er zuvor die Exklusivität Gottes im Volk Israel verteidigt hatte, die christliche Gemeinde verfolgt. Das ist ihm offenbar geworden auf dem Weg nach Damaskus, dass alle dazugehören, die Juden und die Heiden. Und darum geht es am Epiphaniasfest. Dieser Jesus Christus klärt uns also darüber auf, dass wir alle dazugehören. In der frühen Neuzeit hat das Motto der Aufklärung der Königsberger Philosoph Immanuel Kant folgendermaßen formuliert. Handle jederzeit so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Er nennt das den kategorischen Imperativ. Klingt kompliziert. Ich musste das mal auswendig lernen, vielleicht deshalb, weil das Gymnasium, auf das ich ging, Kant-Gymnasium hieß. Ich sag's nochmal. Handle jederzeit so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handelns Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden könnte. Es geht auch einfacher. In der Formulierung des Mannes, zu dem das Kind in der Krippe dann werden sollte, klingt es so: Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. So scheint Gottes Licht in der Finsternis, wenn wir tun, was wir selbst getan bekommen wollen. Könnte das Handeln der derzeitigen US-Administration diesem Grundsatz genügen? Sicher nicht. Man kann nicht einen missliebigen Staatschef entführen, auch nicht, wenn er ein Verbrecher ist. Denn man kann nicht wollen, dass alle so handeln. Und schon geht auch die Angst um, andere Staaten könnten nun alle Hemmungen verlieren und dem Beispiel der USA folgen. Russland könnte den ukrainischen Präsidenten entführen, den es als illegitim und verbrecherisch bezeichnet. China den taiwanesischen Ministerpräsidenten Chou Jung-tai und so weiter und so weiter. Darum ist die regelbasierte Weltordnung, ist das Völkerrecht so wichtig? Weil nur vom Völkerrecht gedacht werden kann, dass alle sich dran halten sollen. Natürlich ist das Völkerrecht brüchig. Natürlich halten sich nicht alle daran und natürlich ist es löchriger als ein Schweizer Käse. Aber der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf, sondern bestätigt das Wesen des rechten Gebrauchs. Für Christinnen und Christen ist das Völkerrecht sozusagen die in der Welt der Staaten geronnene Einsicht in Gottes Offenbarung, dass jeder sich so verhalten soll, wie alle sich verhalten sollen. Das Völkerrecht ist sozusagen die Konkretion des Gedankens, alle gehören dazu, nicht nur die Mächtigen. Sein Sinn ist eben, sich so zu verhalten, dass nicht jeder macht, was er will und was er kann. Dafür gibt es das Völkerrecht. In meiner Wahrnehmung hat das Jahr 2026 so schlecht begonnen wie nur irgend möglich. Und Schlimmeres steht wohl noch bevor. Die USA brechen das Völkerrecht willkürlich und nach eigenem Interesse in Venezuela und wann in Grönland. Und wer dann noch? Da mutet der Stromausfall, der 45.000 Berliner Haushalte in Dunkelheit und Kälte gestürzt hat, schon fast wie eine Kleinigkeit an. Aber natürlich ist das keine Kleinigkeit. Arztpraxen sind ohne Strom, Schulen bleiben geschlossen, Altenpflegeeinrichtungen sind ohne Strom nach wie vor, Wohnungen mittlerweile auf 5-6 Grad ausgekühlt. Die Bundeswehr muss zur Hilfe anrücken und tut das mit Kompetenz und mit Hingabe. Auch die Zivilgesellschaft hilft. Nachbarbezirke bringen warme Mahlzeiten, stellen Decken zur Verfügung. Das THW hilft professionell und im großen Stil und die Kirchengemeinden in der Umgebung auch. Seit Samstag organisiert Johannes Krug, der Superintendent des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf, gemeinsam mit anderen Hilfeangebote. Am dringendsten ist es jetzt, die zu erreichen, die seit 3 Tagen in ihren Wohnungen oder Häusern festsitzen, sagt er. Die Lautsprecher aus Durchsagen auf den Straßen nicht hören, weil die Batterien ihrer Hörgeräte leer sind. Die niemanden haben, der sich um sie kümmert. Die sich wegen der Glätte nicht nach draußen trauen. Alle, die sich nicht selbst helfen können. Die Hilfsbereitschaft aus den Gemeinden ist überwältigend. Frühmorgens geht's los. 20 Ehrenamtliche gehen über die betroffenen Straßen, sprechen Passanten an, fragen nach Menschen, die Hilfe brauchen könnten, klopfen an Türen, verteilen Wärmflaschen und Thermoskannen mit heißem Wasser. Viele Menschen trauen sich nicht mehr, ihr Zuhause zu verlassen. Schließlich gehen auch die Alarmanlagen nicht. Und die Menschlichkeit, die sich in dieser Krise zeigt, die leuchtet. Da kommt Menschlichkeit zum Vorschein. Und ein ähnliches Beispiel gibt die Ahmadiyya-Gemeinde. Etwa 50.000 Musliminnen und Muslime gehören in Deutschland zu dieser Reformbewegung des Islam, die ursprünglich aus Pakistan stammt. Jedes Jahr am 1. Januar veranstaltet die Ahmadiyya-Gemeinschaft in den Städten, in denen sie Moscheen hat, einen Neujahrsputz. Sie räumen die Überreste von Böllern, Flaschen und Plastikgeschirr aus der Silvesternacht weg. Seit mehr als 30 Jahren tun sie das. Sie stellen das Stadtbild wieder her nach den Verwüstungen, die mancherorts an Kriegsschauplätze erinnern. Vor der Putzaktion treffen sich die Mitglieder der Gemeinde zum gemeinsamen Frühstück und zum Gebet. Dann geht es los. BSR-Warnwesten anziehen, Müllsäcke, Besen und Kehrschaufeln verteilen. Eine Gruppe räumt in Pankow auf, eine andere fährt nach Neukölln. Kehrenbürger steht auf manchen ihrer Westen. Am Schluss rufen sie Allahu Akbar, Gott ist groß. Und einer fügt hinzu Berlin. Wer gehört dazu? Für die Christen aus Zehlendorf und die Muslime der Ahmadiyya-Gemeinde ist das keine Frage. Alle gehören dazu. Alle, denen diese Stadt am Herzen liegt, alle, die in Not sind, alle, die Hilfe brauchen. Und für uns sollte das auch keine Frage mehr sein. Dafür stehen die drei Könige aus dem Osten, die zur Krippe gekommen sind und gewiss nicht das nizänische Glaubensbekenntnis unterschrieben haben, das wir eben rezitierten. Für uns sollte das auch keine Frage sein. Alle gehören zur Menschenfamilie. Die Kirche ist, wenn ihr so wollt, die über die Nationen hinausgewachsene Vorabdarstellung der einen Menschheit. Und deshalb ist das Bild des christlichen Glaubens auch keine gebauchte Flasche, sondern ein Stundenglas. Und die Erkenntnis Jesu Christi rieselt durch dieses Stundenglas wie durch einen Brennpunkt, der das Kind in der Krippe ist und breitet sich über die ganze Welt aus. So soll es sein. So will es Paulus haben. Und dabei will ich es für heute belassen. Ihr seid hierher gekommen, um anzubeten an der Krippe, um Abendmahl zu feiern, um nachzudenken über Gott und seine Offenbarung. Und das ist gut. Ihr habt die Verheißungen der Propheten gehört. Alle Nationen werden Geschenke bringen. Ihr habt die Weisen aus dem Osten an der Krippe Jesu stehen sehen. Und ihr habt gehört, wie Paulus das Geheimnis der Offenbarung Gottes versteht. Alle gehören dazu. Du, ich, alle. Und nun werdet ihr wieder nach Hause gehen, gleich nach der Abendmahlsfeier, hoffe ich. Und dann die Bitte, verhaltet euch doch nach dem kategorischen Imperativ. Verhaltet euch so, dass ihr zeigt, alle gehören dazu. Denn nur davon kann man wollen, dass es Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung wird. Und dann wird der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen.